Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für den heutigen zweiten Sonntag nach Epiphanias findet sich im Brief des Paulus an die Römer im 12. Kapitel. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse und hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinns untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Liebe Gemeinde, es gibt biblische Texte, die sind so bekannt, so vernünftig und so plausibel, dass sie beim Hören oder Lesen Zustimmung, aber auch ein leises, aber bestimmtes Unbehagen auslösen. Woran liegt das eigentlich? Paulus erinnert uns ja über weite Strecken eigentlich an kulturelle Selbstverständlichkeiten. Vieles, freilich nicht alles, könnte auch ein Philosoph als Lebensweisheit empfehlen. Ehrlichkeit, Fleiß, Respekt, Gastfreundschaft, Einfühlungsvermögen, Bescheidenheit. Das lernt und kennt in unserem kulturellen Kontext jeder. Woraus speist sich dann eigentlich das Unbehagen beim Hören dieses Kataloges von Tugenden? Ja, ich vermute, er speist sich aus der in uns selbst tief empfundenen Spannung zwischen Sollen und Sein. Wir wissen, dass Paulus eigentlich recht hat. Wir wissen aber auch, dass wir immer wieder hinter den Forderungen zurückbleiben. Also der Text konfrontiert uns mit einem Widerspruch in uns selbst und wir würden diesem Widerspruch gerne ausweichen und widersprechen dem Text lieber. Wie vernünftig die paulinischen Ratschläge sind, lässt sich gut zeigen, wenn man versuchsweise einmal das Gegenteil von dem fordert, was Paulus vorschlägt. Das würde sich dann ungefähr so anhören. Heuchelt Zuneigung und Liebe, wenn es euch nützt. Hasst das Gute und seid böse. Seid missgünstig und gebt niemandem die Ehre. Seid faul. Seid euch selbst der Nächste und seid so unsolidarisch wie möglich. Verflucht eure Feinde, beneidet die Fröhlichen und verhöhnt die Traurigen. Seid streitsüchtig, haltet euch immer für den Besten oder die Beste und lasst euren Dreck andere wegräumen. Denn niemand ist so schlau wie ihr. Das klingt absurd, aber spätestens seitdem Friedrich Nietzsche Paulus und den Christen eine Sklavenmoral vorgeworfen hat, sind rassistische, nationalistische und ökonomische Herrenmoral und Selbstoptimierungsratgeber auch heute noch sehr populär. So schrecklich die Liste des Gegenteils der paulinischen Empfehlungen klingt, so regelmäßig finden wir Bücher auf den Bestsellerlisten, die empfehlen, mit möglichst unbarmherzigem Egoismus erfolgreich zu sein. Und seit ein schauspielender Immobilienhändler, der im einflussreichsten Land der westlichen Welt das Präsidentenamt innehat, nicht nur die Vorzüge eines privaten, sondern auch eines nationalen Egoismus predigt, schämen sich in jenem Land auch Menschen, die sich Christen nennen, nicht mehr die Ratschläge des Paulus als Hypermoral und das heißt also als nicht mehr alltagstauglich zu verachten. Nein, die Empfehlungen sind Paulus sind gar nicht mehr so selbstverständlich. Sie sind vielmehr höchst voraussetzungsreich. Für Paulus nämlich ist jeder Mensch als Geschöpf Gottes Teil eines größeren Ganzen. Jeder ist auf seine Weise besonders und eigen und darf es auch sein, aber doch immer ein besonderer und selbstständiger in Beziehung auf ein Allgemeines. Die merkwürdige Idee, dass es zunächst ein einsames Individuum allein auf weiter Flur gebe, das sich dann überlege, mit wem es denn einen Vertrag machen wolle, wie es sich die politischen Philosophen der frühen Neuzeit vorstellten, das ist doch bereits biologisch unplausibel. Wir kommen schon als Beziehungswesen zur Welt. Ohne den Willen einer Mutter, eine Beziehung zu uns haben zu wollen, obwohl diese ja gar nicht weiß, was für ein Wesen das sein wird, auf das sie sich da einlässt, gäbe es niemanden von uns. Aber auch ohne eine Beziehung zweier Menschen, die sich hoffentlich liebten, hätte niemand von uns je das Licht der Welt erblickt. Und auch im späteren Leben gilt, ich kann ohne andere nicht ich selbst sein. Mich gibt es nur in Beziehung. Ich bin als einzelnes Menschenkind mit einer bestimmten Sprache und einer bestimmten Herkunft immer schon mehr als das, was ich selbst über mich denke und weiß. Und nur wenn ich mich auf andere und anderes einlasse, also nur durch Selbstentäußerung finde ich mich selbst, dann allerdings wieder als einen anderen. Also jeder Bildungsprozess, wie etwa das Erlernen einer Sprache, einer Muttersprache ebenso wie einer Fremden, ist eine Selbstüberschreitung, die aber mit dem Versprechen einer reicheren Selbstwahrnehmung und eines gesteigerten Selbstbewusstseins verbunden ist. Also in der Identifikation mit anderen finde ich heraus, wer ich selbst bin. Es ist kein Zufall, dass unser Predigttext mit seinem langen Forderungskatalog mit der wahren Liebe als erster Tugend beginnt. Ich selbst finde mich und werde zugleich neu in der Liebe. Die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, für sie da zu sein und dabei auch noch glücklich zu sein, ist elementar für ein gutes Leben. Wie sehr sich die Menschen unserer Tage nach Liebe und nicht nach Me First oder die eigene Nation zuerst, wie sehr sich die Menschen unserer Tage nach Liebe sehnen, ließ sich in den letzten Wochen an der überbordenden Berichterstattung über die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen studieren. Aber auch das bleibende Interesse unserer Öffentlichkeit an Prinz Harry und seiner schwangeren Frau Meghan zeigt, wie groß unsere Sehnsucht nach gelingender und vorbildlicher Liebe ist. Das Wort Liebe vereinigt ja höchst Widersprüchliches in sich. Denn zunächst ist Liebe ja schlicht Begehren. Ich möchte einen Menschen, der mir gefällt, haben. Aber gerade so mache ich den anderen zum Mittel meiner eigenen Bedürfnisse. Liebe beginnt als das Gegenteil von Liebe, als blanker, begehrender Eigennutz. Also Liebe ist keineswegs nur selbstlose Hingabe, denn sie will ja etwas. Das Faszinierende aber ist, dass Liebe, wenn wahrhaftig Liebende sich aufeinander einlassen, von dieser Liebe verwandelt werden. Die Liebenden werden sich in der Begegnung mit dem begehrten anderen der Einseitigkeit des eigenen Begehrens bewusst. Sie erkennen, dass Liebe sich erst erfüllt, wenn sie den geliebten anderen als anderen anerkennen. Wer sich nur in seinem Partner spiegeln will, der liebt immer nur sich selbst und sonst niemanden. Wenn die Selbstentäußerung aber gelingt, so entsteht aus der wechselseitigen Hingabe etwas Neues Drittes. Die Liebe ist dann nicht mehr nur der Besitz eines Einzelnen, sondern ist als gemeinsames, geteiltes, eine Kraftquelle ganz eigener Art. Und beide wissen und spüren dann, dass ihnen viel mehr geschenkt worden ist, als wenn sie nur ihrem je eigenen Begehren nachgejagt wären. Warum fällt es uns Menschen dann so schwer, diesen ganz und gar plausiblen Empfehlungen des Paulus zu folgen? Naturwissenschaftler behaupten etwa, dass es so etwas wie ein egoistisches Gen gäbe. Also Liebe sei eine Illusion, wir würden ganz unweigerlich egoistisch handeln. Inzwischen haben uns Genetiker freilich darüber aufgeklärt, dass Gene höchst flexible Informationsträger sind, sodass die Rede von einem egoistischen Gen eigentlich ein naturalistischer Kurzschluss ist. Die christliche Variante eines solchen Kurzschlusses ist die Annahme, dass der Mensch als Sünder ja gar nicht fähig sei, das Gute zu tun. Und tatsächlich stellt Paulus selbst im 7. Kapitel des Römerbriefes fest, ich zitiere ihn, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Augustinus und Luther waren in der Folge davon überzeugt, dass der Mensch nicht nicht sündigen kann. Also von einem freien Willen zum Guten könne keine Rede sein. Was die Sündenlehre, diese Sündenlehre und die Rede vom egoistischen Gen miteinander verbindet, ist die Überzeugung, dass der Mensch als triebhaftes, fremdbestimmtes Wesen gar nicht imstande ist, moralisch zu handeln. Die Alternative zu dieser Sicht auf den Menschen ist die Annahme, dass der Mensch frei ist. Alle politischen Gemeinwesen, die sich auf die Menschenrechte berufen, gehen selbstverständlich davon aus, dass der Mensch frei ist. Er hat die Wahl, den Gesetzen zu gehorchen oder sie zu übertreten. Er hat die Wahl, das Richtige zu tun oder das Falsche. Der Mensch hat die Freiheit, zu lieben oder zu hassen, missgünstig oder fürsorglich zu sein. Vertreter der ererbten Sündhaftigkeit des Menschen nehmen an, dass der Mensch das Gute gar nicht tun kann. Wer den Menschen als Freien bestimmt, der geht davon aus, dass der Mensch das Gute manchmal halt gar nicht tun will. Der Mensch will nicht immer freundlich, fleißig und demütig sein. Manchmal will er auch eigensinnig und eingebildet und abweisend sein. Die Frage ist also, können oder wollen wir nicht so sein, wie Paulus uns gerne hätte? Wo stünde Paulus eigentlich in diesem Streit? Paulus hätte wohl für beide Perspektiven Sympathien. Einerseits kennt er die Erfahrung, dass der Mensch immer wieder an seinen eigenen Ansprüchen scheitert. Andererseits stellt er aber im 2. Korintherbrief fest, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also ein Mensch, der vom Geist Gottes ergriffen ist und der seinerseits den Geist Gottes ergriffen hat, ist frei und fähig, das Gute zu tun. Die Ausrede jedenfalls, dass wir als Sünder dies alles doch gar nicht könnten, lässt Paulus nicht gelten. Warum hätte er sonst eine so lange Liste angemessenen Verhaltens erstellt, wenn sie gar nicht erfüllbar wäre? Nach Paulus hat der Mensch die Wahl, von dämonischen Kräften fremdbestimmt zu sein oder aber sich vom Geist Christi erfüllen zu lassen und so eine ganz neue Ebene der Freiheit zu erreichen. Eine Freiheit, die nicht nur das eigene sucht, sondern sich von Eigensucht frei machen kann. Eine Freiheit, die mit der Verwirklichung der eigenen Freiheit die Freiheit anderer gleichermaßen fördert. Damit werden aber alle diejenigen Verse in unserem Text wichtig, in denen es nicht um das Verhältnis zu unseren Mitmenschen, sondern um unser Verhältnis zu Gott geht. Denn erst über das Gottesverhältnis, so Paulus, werden wir befähigt, unsere Mitmenschen nicht als Konkurrenten oder Lustobjekte, sondern als Söhne und Töchter Gottes, also als Brüder und Schwestern zu sehen. Mit Gott kommt eine neue Qualität in unsere Sozialverhältnisse. Wie bestimmt Paulus unser Gottesverhältnis in unserem Text? Im Luthertext lesen wir den merkwürdigen Satz, seid brennend im Geist. Die katholisch-evangelische Einheitsübersetzung fasst den griechischen Urtext präziser, wenn sie übersetzt: Lasst euch vom Geist entflammen. Man könnte auch übersetzen: Interessiert euch brennend für den Geist. Denn je offener wir für das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben werden, umso besser können wir die Gaben des Geistes mit unseren Mitmenschen teilen. Je intensiver ich mich von Gott geliebt und anerkannt weiß, umso leichter kann ich meine Mitmenschen lieben und anerkennen. Welch enorme Auswirkungen unser Gottesverhältnis auf unsere Sozialbeziehungen hat, lässt sich an der Aufforderung in unserem Text zeigen, wo es heißt: Segnet, die euch verfluchen, segnet und verflucht sie nicht. Ist das nicht eigentlich zu viel verlangt? Müssen Christen Masochisten sein? Sollen Christen vor lauter Selbstlosigkeit den Despoten, den Räubern und Mördern für ihre Bosheit auch noch ihren Segen geben? Empfiehlt uns Paulus einen selbstverleugnenden Heroismus? Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Paulus will die an Leib und Seele Verletzten, die Verfolgten, mit dieser Empfehlung heilen. Wie soll das gehen? Jeder von uns ist in seinem Leben schon einmal verletzt worden. Diese Verletzungen tun weh, sie schmerzen und sie machen zornig. Der Wunsch nach Vergeltung kann übermäßig werden. Mit der Verletzung hat uns etwas Böses getroffen. Paulus möchte nun gerade verhindern, dass sich dieses Böse nicht wie ein Erreger in einer offenen Wunde immer weiter ausbreitet und so wie eine Wunde nur heilen kann, wenn der Erreger beseitigt ist, so sollen wir darauf achten, dass wir das Böse, das in uns wütet, loswerden und dass wir es loslassen. Wenn wir aber das Böse, das uns angetan wurde, mit aller Gewalt zurückgeben wollen, dann vergrößern wir seine Wirkung in uns und verhindern gerade so eine Heilung. Es ist nicht leicht, die Bosheitsspirale zu durchbrechen. Aber wenn es gelingt, dann ist das Seelenhygiene und es dient der eigenen psychischen Gesundheit. Gerade indem ich nicht auf Rache sinne, befreie ich mich aus den Banden des Bösen. Und wieder spielt hier die Gottesbeziehung eine Rolle. Paulus schreibt später im Römerbrief: Mein ist die Rache, spricht der Herr. Das heißt also, ich kann es Gott überlassen, eine Vergeltung der bösen Tat zu vollbringen. Was tue ich eigentlich, wenn ich einen Verfolger segne? Es ist zunächst das Eingeständnis, dass nicht ich, sondern nur Gott Herz und Sinn meines Verfolgers bewegen und verändern kann. Es heißt nicht, das Böse zu verdrängen. Im Gegenteil, das Böse wird vor Gott gebracht. Ein solcher Segenswunsch könnte dann so formuliert sein: Gerechter und gnädiger Gott, habe ein Auge auf diesen Menschen, der mich verfolgt und viel Schaden angerichtet hat. Hilf du ihm, sich seiner Bosheit bewusst zu werden, und erlöse ihn und mich vom Bösen. Und was mich betrifft, so will ich mich von dem, was geschehen ist, nicht mehr verzehren lassen. Hilf mir, den Blick frei nach vorne zu richten und im Lichte deiner Gnade zu genesen. Das ist kein Hinnehmen des Bösen. Im Gegenteil, man steht für die Spirale von Gewalt und Gegengewalt, von Bosheit gegen Bosheit nicht mehr zur Verfügung. Das ist ein Akt der Befreiung. Was Paulus uns rät, ist nicht anspruchslos. Es ist vernünftig und voller Glauben zugleich. Einen Widerspruch zwischen Glauben und Vernunft findet man in diesem Text nicht. Und die Klammer, die unseren Glauben und die Vernunft zusammenhält, ist der Geist. Denn der Heilige Geist als Moment der Selbstwerdung Gottes entfaltet sich im menschlichen Geist. Gottes Sein ist im Werden und des Menschensein ist ein Werden, sofern wir der Selbstbewegung Gottes in uns Raum geben. In älteren Bibeln wurde dieser Bibelabschnitt, den wir heute gehört haben, überschrieben mit die Gnadengaben des Geistes. Damit sollte angezeigt werden, dass ohne den Geist des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung diese Ratschläge nicht zu erfüllen sind. Und so kann am Ende dieser Predigt nur die Bitte stehen: Der Geist und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.